Stell dir vor, du musst auf der Arbeit ein bestimmtes Projekt durchführen im Team oder aber du musst in der Uni eine Gruppenarbeit machen zusammen mit deinen Kommilitonen oder in der Schule gemeinsam mit deinen Mitschülern eine Präsentation zu einem bestimmten Thema ausarbeiten. Du kniest dich richtig rein, denn du willst, dass das Ergebnis gut wird. Allerdings fühlst du dich ein wenig im Stich gelassen. Du hast das Gefühl, deine Mitarbeiter, deine Kollegen trinken eigentlich mehr Kaffee, anstatt dir zu helfen. Deine Kommilitonen surfen die ganze Zeit im Internet, anstatt sich dem Gruppenprojekt zu widmen. Und deine Mitschüler schauen sich lieber YouTube-Videos an, anstatt an der Präsentation zu arbeiten. Wenn du sowas schon mal erlebt hast oder dir zumindest vorstellen kannst, wie sich das anfühlt, dann bist du gedanklich schon mitten im heutigen Predigttext. Es geht um Maria und Martha. Lass uns den Text gemeinsam lesen. Er steht in Lukas 10, Verse 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich alleine gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Wir sehen zwei Schwestern, die ihre Prioritäten unterschiedlich setzen. Die Geschichte zeigt uns, worauf es Jesus im Kern ankommt. Und deshalb habe ich diese Predigt in Anlehnung an den Bibeltext überschrieben mit Eins aber ist nötig, worauf es Jesus ankommt. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen. So geht die Geschichte los. Jesus und seine Jünger sind unterwegs. Diese Geschichte ist eingebettet in einen Abschnitt der Wanderschaft, der Lehre und der Wunder. Jesus hatte zuvor seinen engsten Kreis von Nachfolgern, also seine 12 Jünger, damit beauftragt, durch die Dörfer zu gehen, das Wort Gottes zu verkündigen und Kranke gesund zu machen. Hierbei sollten sich die Jünger völlig in die Abhängigkeit Gottes begeben und auch völlig in die Abhängigkeit von der Gastfreundschaft anderer. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld. Noch soll jemand zwei Unterkleider haben und in welches Haus ihr eintretet, dort bleibt und von da geht weiter. Und wir Erwachsene müssen das neu lernen. Und in dieser Aufgabe stellt Jesus seine Jünger hier. Nachdem seine 12 Jünger zurückgekommen sind von dieser Mission, schickt Jesus nochmal eine größere Gruppe von Jüngern los, und zwar 70. Und auch sie stellt dann eine vollkommene Abhängigkeit von Gott. Tragt weder Börse, noch Tasche, noch Sandalen. Das sagt Jesus ihnen in Lukas 10, Vers 4. Jesus und seine Jünger sind also unterwegs, ohne genau zu wissen, was der Tag bringen wird. Wahrscheinlich hatten sie einen anstrengenden Tag hinter sich, sind müde und hungrig. Das ist also so der Kontext, in dem wir uns bewegen. Das steckt in der ersten Hälfte von Vers 38. Es geschah also, als sie ihres Weges zogen. Und jetzt beginnt die eigentliche Geschichte. Eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Fantastisch, oder? Der Tag ist gerettet. Wahrscheinlich haben seine Jünger befürchtet, mit leerem Magen irgendwo am Wegesrand schlafen zu müssen. Aber stattdessen haben sie jetzt ein Dach über dem Kopf und auch Essen im Bauch. Das ist gelebte Nächstenliebe. Ja, eine größere Gruppe hungriger Männer aufzunehmen, das ist eine echte Herausforderung. Reihe sehr genau angehört und setzt das jetzt in die Tat um. Vielleicht hat Martha auch mitbekommen, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, wer mich wird, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch, der ist groß. Ja, wer bereit ist, ein Diener zu werden, der ist groß bei Gott. Und es sieht so aus, als ob Martha genau das macht. Jetzt könnte man eigentlich annehmen, dass Martha doch in höchsten Tönen gelobt werden muss. Tatsächlich nimmt die Geschichte doch einen etwas anderen Verlauf, als wir das erwarten würden. Was läuft hier schief? Wir lesen, dass Martha eine Schwester hat, nämlich Maria. Und wenn wir uns den Text genau anschauen, dann lesen wir, dass die beiden Schwestern, Martha und Maria, sehr unterschiedlich sind. Martha und Maria, zwei ungleiche Schwestern. Das ist mein erster Punkt. Der Text zeigt uns drei Gegensätze, die wir hier sehen bei den beiden. Maria wird uns erstmal vorgestellt als Marthas Schwester, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. An dem Wort auch kann man erkennen, dass mehrere Leute da waren, die Jesus auch zuhörten. Wahrscheinlich seine 12 Jünger. Sie hören also Jesus zu und Maria setzt sich auch zu Jesu Füßen. Und jetzt schaut mal, wie es weitergeht. Martha aber, das ist ein Gegensatz. Maria macht das eine, Martha aber macht etwas anderes. Das gleiche Schema finden wir auch in Vers 41 und 42. Jesus kommentiert da, er beurteilt das Verhalten der beiden Schwestern und er sagt erstmal etwas zu Martha. Er sagt, du bist der beiden Schwestern wird auch bestimmt von einem Gegensatz. Die beiden sind also ziemlich unterschiedlich, so stellt es uns der Text dar. Ich denke, beide sind Nachfolgerinnen Jesu. Martha spricht Jesus mit dem griechischen Wort Kyrios an. Ja, so viel wie König oder Herr. Und das ist auch die gleiche Anrede, die die Jünger benutzen, wenn sie Jesus ansprechen. Und auch der Eigenname Gottes, JHWH, wird mit Kyrios übersetzt, wenn er vom Hebräischen ins Griechische übersetzt wird. Das macht deutlich, dass Martha an Jesus als den Sohn Gottes glaubt. Trotzdem unterscheidet sie etwas von ihrer Schwester Maria. Ohne das Verhalten im Detail anzuschauen, das machen wir gleich noch, gibt uns der Text noch einen dritten, sehr wichtigen Hinweis, der verdeutlicht, worin sich die beiden unterscheiden. Jesus sagt in Vers 41, dass Martha beunruhigt ist um viele Dinge. Sie macht sich über vieles Gedanken. Es gibt viele Dinge, die ihr Sorgen bereiten. Jesus sagt jedoch, eins aber ist nötig. Es gibt bei Jesus also diese eine einzige Sache, die für ihn so wichtig ist, die so für ihn so elementar und zentral ist, dass die vielen Dinge um sie herum unwichtig werden und in den Hintergrund rücken. Das hat Maria verstanden und Martha eben nicht. Jetzt zoomen wir ein bisschen weiter rein und schauen uns an, was an Marthas Verhalten konkret so problematisch ist. In meinem zweiten Punkt, Dienst und wann er zur Gefahr wird. Das griechische Wort, das bei Marthas Dienst verwendet wird, ist das Wort Diakonian, wovon sich unser Wort Diakon ableitet. Es gibt die Gabe des Dienstes in Römer 12, die auch mit dem gleichen griechischen Wort beschrieben wird. Wir hören es in Predigten und lesen das auch im Wort Gottes, wie wichtig es ist, dass wir in der Gemeinde dienen. Und weil Dienst so wichtig ist, gibt es bei uns eine Dienstseminar, wo man ein Dienstseminar belegen kann. Martha dient und nicht nur das. Erstmal positiv bewerten. Dennoch läuft hier etwas schief. Und das wird deutlich, wenn wir uns anschauen, auf welche Art Martha ist. Martha ist sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Die Hoffnung für alle, also eine etwas freiere Übersetzung der Bibel, die übersetzt so, dass Martha unentwegt beschäftigt war mit der Bewirtung ihrer Gäste. Sie hatte an diesem Abend also ihren Dienst und daneben gab es nichts mehr. Indem Martha ihre Ihr Terminplan an dem Abend war so voll, dass sie nichts anderes machen konnte, als zu dienen. Ja, ihr Dienst hatte für sie also eine absolute Priorität. Sie erhebt ihn zur Priorität und diese Priorität wird so stark, dass alle anderen Punkte, alle anderen Dinge für sie unwichtig werden und in den Hintergrund rücken. Prioritäten setzen heißt, nahezu geschrieben. Indem Martha ihren Dienst zur absoluten Priorität erhebt, entscheidet sie, was bei ihr liegen bleiben soll. Sie entscheidet sich, nicht auf Gottes Wort zu hören. Sie entscheidet sich, keine Gemeinschaft zu haben mit Jesus. Und sie entscheidet sich, Jesus nicht besser kennenzulernen. Zu diesen Dingen hatte sie eigentlich eine einmalige Gelegenheit, denn Jesus ist gerade zu Gast. Prioritäten setzen ist auszuwählen, was liegen soll. Dinge, die liegen bleiben, hast du entschieden. Hast du vielleicht entschieden, dass der Dienst in der Gemeinde liegen bleibt, extra herausfordernd formuliert und ich denke, Gottes Wort will uns herausfordern, unsere Prioritäten richtig zu setzen. In den letzten Jahren sind Photovoltaikanlagen immer populärer geworden. Die Menge an Energie, die solch eine Anlage produziert, die hängt maßgeblich ab von ihrer Ausrichtung. Wenn sie gut ausgerichtet ist und viel Sonne abbekommt, dann kann sie auch viel Strom erzeugen. So gesehen zum Feind des Besten. Im Alltagstrott kann uns sehr schnell das Gleiche passieren. Ja, wenn du einen Dienst schon sehr lange hast, dann kann er schnell zu werden. Und wir können wissen, warum wir diesen Dienst überhaupt machen. Neben all den Meetings und Besprechungen, die wir so auf Arbeit haben, da drohen die einfach zu. Weiteren To-Do auf unserer Liste zu werden. Und wenn uns das passiert, dann sind wir als Gemeinde vielleicht absolut professionell, hervorragend durchorganisiert, die Predigten ausgefeilt bis ins letzte Detail, der Gesang auf Weltklasseniveau und dennoch können wir geistlich tot sein. Das ist die Gefahr. Du machst diesen Dienst für Jesus. Richte also auch deine Priorität konsequent auf Jesus, auch beim Dienst. Solch ein Dienst wünscht Gott sich. Es geht jetzt aber noch weiter, denn wir erkennen, welche Gedanken Martha eigentlich hat. Sie wendet sich jetzt konkret direkt an Jesus und zwar mit einer Beschwerde. Maria hilft mir nicht. Ich muss alles alleine machen. Jesus, siehst du das? Interessiert dich das denn gar nicht? Jesus, sag ihr, dass sie mir bitte helfen soll. Martha fühlt sich benachteiligt. Sie ist unzufrieden, weil es nicht so läuft, wie sie das gerne möchte. Und daraus macht sie Jesus einen Vorwurf. Dabei lenkt sie den Blick erstmal auf sich selbst. Ja, meine Schwester hat mich allein gelassen, sagt sie. Und was sie damit natürlich auch sagt, ist, dass sie die ganze Arbeit die Anerkennung verschaffen, die ihr ihrer Meinung nach zusteht. Denn wer der Kleinste ist unter euch, der ist groß. Das hat Jesus seinen Jüngern zuvor gesagt. Martha hingegen möchte nicht klein sein. Sie will, dass alle von ihrem heldenhaften Einsatz erfahren. In erster Linie Jesus, aber auch alle anderen Anwesenden. Marthas Einsatz ist tatsächlich vorbildlich. Marthas Herzenseinstellung ist nicht vorbildlich. Denn sie will dienen, sie will aber auch menschliche Anerkennung für diesen Dienst und fordert diese auch ein. In den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfanden Wissenschaftler rund um Walter Mischel den sogenannten Marshmallow-Test. Dabei mussten Kinder an einem Tisch sitzen und vor ihnen lag ein Marshmallow. Und wenn sie es geschafft haben, 15 Minuten lang dieses Marshmallow nicht aufzuessen, dann hat sich ihre Belohnung verdoppelt. Dann haben sie 2 Marshmallows bekommen. Dabei wurden die Kinder gefilmt. Aber seht selbst, wir sind manchmal wie diese Kinder, oder? Wir denken daran, wie gut es tun würde, nach unserem Dienst so eine unmittelbare Belohnung zu bekommen, dieses erste Marshmallow. Wir denken an das Lob und an die Anerkennung für unseren Dienst und es fällt uns schwer, auf Gottes Belohnung zu fokussieren, die er uns zu einem späteren Zeitpunkt zugesagt hat. Was ist deine Motivation beim Dienst? Ist deine Motivation beim Dienst dieser erste Marshmallow, die unmittelbare Belohnung, die es sofort gibt, das Lob und die Anerkennung? Oder ist deine Motivation beim Dienst die Aussicht auf dieses zweite Marshmallow, eine unendlich viel größere Belohnung, die du eines Tages in der Zukunft von Gott erhalten wirst? Würdest du deinen Dienst auch machen, wenn du kein Lob bekommst? Gottes Wort möchte uns auffordern, treu und gewissenhaft zu dienen, unabhängig vom Lob und von der Anerkennung. Nach dieser vorwurfsvollen Kritik, die Marthas Herzenseinstellung zeigt, antwortet Jesus ihr. Und wir können erstmal feststellen, dass er ihr eigentliches Anliegen unbeantwortet lässt. Rein auf der Sachebene hat sie ja nach Hilfe gefragt. Aber dazu sagt Jesus nichts. Er sagt weder, dass Maria ihr bitte helfen soll, noch sagt er Martha, dass sie das sicherlich auch irgendwie alleine hinbekommt. Das wäre so die menschliche Antwort, oder? Jemand trägt uns ein Anliegen vor, eine Bitte, und wir beantworten das, ergreifen vielleicht Partei für die eine oder die andere Seite. Auch tadelt Jesus Martha nicht. Ja, nach dieser vorwurfsvollen Kritik könnte man eigentlich auch eine scharfe Zurechtweisung erwarten. Aber auch das passiert nicht. Jesus antwortet so völlig anders. Ja, Jesus geht unter die Oberfläche. Er interessiert sich für unser Herz und er geht darauf ein, was Martha denkt, was sie fühlt, was ihre Motive sind und was sie bewegt. Und er sieht dort in ihrem Herzen jede Menge Unruhe und jede Menge Sorge. Es gibt viele Dinge, die Martha Sorge bereiten. Jesus möchte nicht, dass Martha besorgt ist. Ja, das war die Lektion, die Jesus seinen Jüngern in den Tagen und Wochen zuvor beigebracht hat. Begebt euch in die Abhängigkeit des Vaters und macht euch keine Sorgen. Martha macht sich Sorgen. Wir wissen nicht genau, was ihr Sorgen bereitet. Aus dem Kontext sehen wir aber, dass sie sich größte Mühe gibt bei der Bewirtung ihrer Gäste. Und vielleicht ist ihre Sorge, dass es nicht perfekt wird. Ja, was ist, wenn das Brot ein bisschen angebrannt ist? Was ist, wenn die Teller nicht ganz sauber sind? Was ist, wenn der Nachtisch zu spät fertig wird? Vielleicht, und auch das sehen wir aus dem Kontext, ist ihre Sorge auch, dass sie nicht die angemessene Anerkennung bekommt, die sie für die Bewirtung ihrer Gäste haben möchte. Vielleicht ist ihre Sorge, dass sich ihre Schwester Maria anfreundet mit Jesus und seinen Jüngern, während sie unbemerkt in der Küche schuftet. Das sind lauter Gedanken, die ihren Kopf also vollkommen ausfüllen und keinen Raum lassen für das eigentlich Wichtige, zu dem wir gleich kommen. Bei Martha stimmt die Tat, aber nicht ihre Herzenseinstellung. Eine vorbildliche Tat wird begleitet von einem Herz voller Sorge, voller Unruhe und voller Geltungsdrang. Ihr Lieben, wie schnell kann uns das auch passieren, dass wir nach außen hin vorbildlich leben, es aber in unserem Inneren ganz anders aussieht? Das Schöne ist, wenn das so ist, dann lässt Jesus uns nicht fallen. Schaut mal, was er bei Martha macht. Er erkennt ihre Motive, er erkennt ihr Innerstes und er gibt ihr Chance zur Verbesserung. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Beziehung, das, was wirklich zählt. Eins aber ist nötig, das sagt er zu Martha. Und was dieses eine ist, das hat Marthas Schwester, nämlich Maria, verstanden. Sie hat das gute Teil erwählt. Das ist eine Formulierung, die verwenden wir so eigentlich nicht im Deutschen, oder? Ich habe das zumindest noch nie gesagt. Ich habe das gute Teil erwählt. Für das Wort Teil wird das griechische Wort Merida verwendet. Und die einzige Stelle im Neuen Testament, wo dieses Wort noch gebraucht wird, finden wir in Kolosser 1, Vers 12. dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Maria hat also Anteil an etwas, was ihr nicht mehr weggenommen wird, was sie in alle Ewigkeit behält. Ja, anstatt wie ihre Schwester den Sorgen des Alltags nachzugehen, entscheidet sich Maria für eine Beziehung mit Jesus. Das ist es, worauf es ankommt. Maria setzt sich zu Füßen Jesu. Und wir lesen heutzutage schnell über dieses kleine Detail hinweg. Für einen Leser zur Zeit Jesu hatte das aber tatsächlich eine sehr große, eine sehr weite Bedeutung. Wir finden einen Hinweis in Apostelgeschichte 22. Dort stellt sich Paulus vor als jemand, der unterwiesen ist im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels. Gamaliel war Paulus Lehrer. Maria setzt sich also zu Jesu Füßen und tritt damit in eine Lehrer-Schüler-Beziehung ein. Auch diese Beziehung zwischen einem Lehrer und einem Schüler, die wird von Menschen zur Zeit Jesu ganz anders wahrgenommen als von uns heutzutage. Wir kennen einen Lehrer vielleicht aus der Schule oder aus der Uni oder aus der Fahrschule, und der Lehrer, der lehrt dort etwas, er erzählt etwas, wir hören zu, und ansonsten haben wir wenig Bezug zum Lehrer. Anders war das jedoch zur Zeit Jesu. Lois Twerberg, die Autorin des Buches »Zu Füßen von Rabbi Jesus sitzen«, beziehungsweise im Original »Sitting at the Feet of Rabbi Jesus«, schreibt über die Rabbi-Schüler-Beziehung Folgendes. Das Ziel des Schülers war es, die Ansichten und das Verständnis des Rabbis zu übernehmen. Und noch wichtiger, den Charakter des Rabbis zu übernehmen. Es wurde vom Schüler erwartet, dass, wenn er reif genug ist, er die Lehren des Rabbis weitergibt und auch Schüler darin unterweist. Auch wurde vom Schüler erwartet, dass er Familie und Arbeit hinter sich lässt und den Lebensstil des Rabbis übernimmt. Schüler und Rabbi leben 24 Stunden am Tag zusammen, gehen von Stadt zu Stadt, lehren, arbeiten, essen und lernen zusammen. Hierbei diskutieren sie über die Heiligen Schriften und wenden sie auf ihr Leben an. Die Schüler werden zu Dienern des Rabbis, die sich unter seine Autorität stellen. Das Wort Rabbi bedeutet so viel wie Meister und ist ein Ausdruck von großem Respekt. Sehr deutlich wird diese Beziehung eigentlich im Leben der Jünger. Ja, sie ziehen mit Jesus umher und sie verbringen Tag und Nacht mit ihrem Rabbi. Auch das Alte Testament unterstreicht diese Beziehung und was es heißt, zum Schüler eines Rabbis zu werden und ihm nachzufolgen. Der Prophet Elia unterweist seinen Nachfolger Elisa. In 1. Könige 19, Vers 21 lesen wir, wie die Beziehung der beiden beginnt. Da eilte Elisa nach Hause und bereitete für seine Leute ein Abschiedsessen zu. Er schlachtete die beiden Rinder, mit denen er gepflügt hatte, machte mit dem Holz ihres Jochs ein Feuer und briet das Fleisch an. Danach schloss er sich Elia an und wurde sein Diener. Ja, Elisa nimmt also Abschied von seinen Leuten. Er schlachtet die Rinder, mit denen er gepflügt hatte. Er nimmt das Joch und macht daraus ein Feuer. Alles, was er gebraucht hat, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, das lässt er hinter sich, das gibt er auf. Er lässt sein bisheriges Leben kompromisslos zurück und schließt sich seinem Rabbi an. Das gibt uns einen Einblick, was Maria aussagen möchte, wenn sie sich zu Jesu Füßen hinsetzt. Jesus, ich will dir nachfolgen, ich will von dir lernen, ich will dir dienen, ich will mich unter deine Autorität stellen. Das, was du von mir verlangst, das möchte ich tun. Ich bin bereit, alles aufzugeben für dich. So begegnet Maria Jesus. Ihr ist die Beziehung zu Jesus wichtig. Gott möchte auch eine Beziehung zu dir aufbauen. Das wird hier klar, denn Jesus lobt Marias Verhalten. Dass Gott aber eine Beziehung zu uns Menschen möchte, das wird im ganzen Verlauf der Geschichte klar. Ja, als Gott den Menschen schafft, da sagt er, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Wir Menschen, wir beurteilen Tiere manchmal nach ihrer Leistungsfähigkeit. Ja, wir haben den Begriff des Nutztiers. Und wir bewerten vielleicht eine Kuh danach, wie viel Milch sie gibt an einem Tag, oder Hühner, wie viel Eier sie legen an einem Tag. Uns interessiert, wie leistungsfähig dieses Tier ist und welchen Nutzen wir von diesem Tier haben. Gott schafft uns nicht als Nutztiere. Ja, Gott erschafft uns nicht als einen besonders leistungsfähigen Diener oder als einen besonders gehorsamen Sklaven. Gott schafft den Menschen einfach nur nach seinem Bild, ihm ähnlich. Und die Absicht dahinter ist, Gemeinschaft zu haben mit uns Menschen. Diese Absicht wird auf den ersten Seiten der Bibel bereits deutlich. Aber auch weiter, wenn wir lesen, die Beziehung von Gott und Israel. In Hosea 11 sehen wir das Bild von Gott als Vater, der sich um seinen Sohn, um Israel kümmert. Und selbst wenn Israel immer wieder hinfällt, dann nimmt Gott, der Vater, ihn wieder liebevoll auf in seine Arme. Gott möchte Gemeinschaft mit dir. Er möchte eine Beziehung haben zu uns Menschen, aber wir Menschen, wir haben das Angebot Gottes immer wieder ausgeschlagen. Gott wusste das bereits, als er die Welt geschaffen hat, als er den Menschen geschaffen hat. Und von Anfang an, seit Anbeginn der Zeit, war es auch sein Plan, seinen Sohn Jesus in diese Welt zu schicken, um die Beziehung zwischen ihm, dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen wiederherzustellen. Maria versteht das und sie begibt sich in eine Beziehung mit Jesus. Wir müssen klären, wie wir das Verhalten der beiden so unterschiedlichen Schwestern, Maria und Martha, zusammenbringen. Ja, Martha dient scheinbar um des Dienens willen. Sie möchte gut performen und freut sich über Anerkennung. Dabei verliert sie scheinbar die Beziehung zu Jesus aus dem Blick. Maria aber konzentriert sich voll auf die Beziehung zu Jesus. Sie hört ihm zu und sie will wissen, was Gott ihr zu sagen hat und wie sie leben soll. Wir haben also diese beiden großen Standpunkte, Dienst und Beziehung, die wir in Zusammenhang stellen müssen. Ich möchte das mal anhand einer Geschichte tun. Ich habe vor einiger Zeit ein Möbelstück aufgebaut, so ein typisches IKEA-Möbelstück. Ihr kennt das, da sind verschiedene Bretter, Schrauben, eine Anleitung und dann schraubt man das zusammen und daraus wird dann so allmählich ein Möbelstück. Und als ich so dabei war, da kommt plötzlich meine Tochter und sagt, Papa, ich will dir helfen. Ja, so ein Möbelstück aufzubauen, das ist selbst für einen handwerklich mittelmäßig begabten Menschen wie mich möglich. Aber für ein kleines Kind ist das vielleicht doch ein bisschen zu anspruchsvoll. Ja, ich habe dann also eine Schraube angesetzt, habe ihr einen Schraubendreher gegeben und sie durfte dann ein kleines Stückchen reindrehen und war zufrieden. So richtig geholfen hat mir das aber nicht, muss ich zugeben. Allein hätte ich das schneller hinbekommen. Und wenn man das Endergebnis betrachtet, ganz nüchtern, dann war meine Tochter mir keine große Hilfe. Trotzdem habe ich mich natürlich riesig gefreut, dass sie mir helfen will. Mein Vaterherz hat sich gefreut. Und zwar, weil meine Tochter die Nähe zu mir gesucht hat. Sie wollte Gemeinschaft mit mir haben und das war das wirklich Tolle. Selbst wenn das Aufbauen dadurch länger dauert. So ähnlich ist es auch bei Gott, oder? Gott lässt uns auch mithelfen. Er lässt uns mitbauen an seinem Reich. Und manchmal wundern wir uns, wie er sein Reich trotz unserer Unvollkommenheit baut. Ja, anstatt dass ich hier heute predige, könnte Gott doch einen Petrus hier hinstellen, der einmal predigt und es bekehren sich 3000 Menschen auf einen Schlag. Ich bin immer wieder begeistert vom Gesang, den wir hier haben, aber auch hier könnte Gott einen Engelschor hinstellen, der uns alle umhaut. Und die Männer unserer Gemeinde, die treffen sich regelmäßig, um das Gemeindehaus instand zu setzen und zu verschönern mit super Ergebnissen. Aber auch das ist kein Vergleich zu Gott, der das Universum in 7 Tagen schafft mit all seinem Inhalt. All das, was wir machen in unserem Dienst, das könnte Gott viel, viel besser und viel, viel schneller. Gott freut sich aber natürlich trotzdem über unseren Dienst. Als Vater freut er sich, dass wir zu ihm kommen und ihm helfen wollen mit unseren begrenzten Fähigkeiten. Wir müssen unseren Dienst vor Gott also immer im Licht der Gemeinschaft mit ihm sehen. Ja, Dienst muss immer ein Ausdruck unserer Liebe zu ihm sein und ein Ausdruck unseres Verlangens nach Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Das ist der Zusammenhang zwischen Dienst für Gott und Beziehung zu Gott. Was Gott wirklich wichtig ist, das ist die Beziehung zu uns. Das sagt er uns bereits auf den ersten Seiten der Bibel und es zieht sich durch bis zum Schluss. Maria hat das erkannt und sie nimmt es an. Das, was Maria hier macht, dass sie sich zu Jesu Füßen setzt, das ist allerdings erst ein Anfang. Ich war vor einiger Zeit auf einem Flughafen und ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen und in Richtung Ausgang gegangen und musste dann durch diese Tür gehen, die ihr hier seht. Ja, diese Tür hat mir auf einem großen roten Hinweisschild gesagt, keine Umkehr, no re-entry. Ja, ich wusste, wenn ich durch sie hindurchgehe, dann komme ich nicht mehr zurück. Am Tag deines Todes wirst du durch solch eine Tür gehen. Es ist ein Point of no return. Du kommst nicht mehr zurück in das Leben, was du kennst von dieser Welt. Dabei hast du allerdings die Wahl zwischen zwei verschiedenen Türen. Beide Türen kennen jeweils nur eine Richtung. Die eine Tür führt in eine Ewigkeit mit Gott und die andere Tür führt in eine Ewigkeit ohne Gott. Gott möchte Gemeinschaft mit dir, er möchte Beziehung zu dir und zwar auch in Ewigkeit. Die Beziehung zu Jesus in dieser Welt ist hierbei die Voraussetzung für eine Ewigkeit mit Gott. Wenn du dich für eine Beziehung mit Jesus entscheidest, dann gehst du am Tag deines Todes durch diejenige Tür, die dich zu Gott führt. Und das ist Gottes Wunsch. Gott möchte nicht nur ein paar Jahre Beziehung mit dir hier auf dieser Welt, er möchte mehr. Sein Ziel ist es, dass ihr die Ewigkeit zusammen verbringt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns hinsetzen zu Jesu Füßen, dass wir ihm unser Leben anvertrauen und ihm um Vergebung bitten für unsere Schuld. Dann und auch wirklich nur dann gehen wir durch diejenige Tür, die uns zu Gott führt. Ihr Lieben, wir haben heute den ersten Advent. Wir starten in die Vorweihnachtszeit, in eine Wartezeit, in der wir uns daran erinnern, wie Menschen auf Jesus gewartet haben. Zum Glück ist das für uns, hat das für uns nur eine symbolische Bedeutung, denn Jesus ist bereits da. Wir warten vielleicht darauf, dass er nochmal wiederkommt als König auf diese Welt, aber wir warten nicht mehr darauf, dass er den Rettungsakt am Kreuz vollbringt und den Weg zu Gott frei macht. Das ist bereits passiert. Es kann jedoch sein, dass Gott auf dich wartet. Die Bibel sagt uns, dass Gott Geduld hat mit dieser Welt und er will, dass Menschen Buße tun. Darauf wartet er. Vielleicht erkennst du dich jetzt wieder und du bist bereit, dich hinzusetzen zu seinen Füßen, ihm dein Leben anzuvertrauen und den Anfang einer Beziehung mit ihm zu setzen. Dann darfst du gleich gerne nach dem Gottesdienst nach vorne kommen, du darfst hier zurückbleiben. Wir können uns vor das Kreuz hinsetzen zu seinen Füßen oder auch stehen und gemeinsam beten. Vielleicht willst du aber auch deine Beziehung zu ihm erneuern. Als langjähriger Diener im Reich Gottes, da hast du vielleicht den Fokus verloren und dein Dienst ist zu einer Pflichterfüllung verkommen und nicht zum Ausdruck einer Beziehung zu Jesus. So etwas kann schnell passieren und dann möchte ich dich auch ermutigen, dich ganz neu auszurichten auf Jesus. Egal, ob das hier vorne passiert oder aber in deiner stillen Zeit. Lasst uns am Ende der Predigt noch ins Gebet gehen und bewusst sitzen bleiben vor Jesus. Ich bete zum Schluss. Herr, wir möchten dir danken, dass du die Beziehung zu uns suchst. Wir möchten dir danken, dass das für dich eine Priorität ist und war. Und wir möchten dir danken, dass es sogar so sehr Priorität für dich ist, dass du deinen Sohn opferst am Kreuz, Herr. Und bitte vergib uns, wo wir keine Priorität gesetzt haben, Herr, auf eine Beziehung mit dir, wo wir das vielleicht beiseite geschoben haben, wo wir vermeintlich Besseres zu tun hatten, als die Beziehung mit dir zu pflegen, Herr. Wir möchten dich bitten, dass du uns erneuerst, Herr, dass wir wieder uns voll und ganz auf die Beziehung mit dir fokussieren, dass das wirklich zum Allerwichtigsten wird in unserem Leben. Ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, Herr, dass du uns dabei Kraft schenkst und wir möchten von dir lernen. Bitte sei unser Herr, unser Herrscher über unser Leben und segne uns dabei, Herr. Amen.